Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge ist Dagmar mein Gast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung.
Sehr gerne. Dagmar, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Ich habe letztes Jahr im Juli, also Ende Juli, die Diagnose Brustkrebs triple negativ erhalten.
Wie alt warst du da zu der Zeit?
Ich bin jetzt, werde dieses Jahr 51 Jahre, also letztes Jahr war ich 50 Jahre alt geworden und kurz vor meinem Geburtstag, ich habe im Oktober Geburtstag und die Diagnose war im Juli, also kurz davor, habe ich die Diagnose erhalten, ja.
Das ist ja noch gar nicht so lange her. Dagmar, wie war denn dein Leben zu der Zeit? Also viele Frauen erzählen mir, dass bevor sie die Diagnose erhalten haben, dass sie ja schon irgendwie eine sehr stressige Zeit in ihrem Leben hatten. War das bei dir auch so, dass irgendwie viel los war?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich würde sagen, so persönlich, privat, hatte ich mir ein sehr sehr stimmiges Leben aufgebaut, das ich damals hatte. Also ich habe eine schöne Eigentumswohnung, eine liebe Katze. Ich wohne hier alleine mit meiner Katze. Und ich habe mich so in den letzten vielleicht 4-5 Jahren auch mit meiner Spiritualität auseinandergesetzt. Ich habe gelernt zu meditieren. Ich habe gelernt, was es heißt, denn gute Gedanken zu haben und wie meine Gedanken auch meine Realität formen können. Und ich habe mir auch so, ich würde sagen, eine gewisse Unabhängigkeit erarbeitet, auch im Speziellen, dass ich nicht abhängig bin von anderen Menschen. Ich habe, also das zeigt sich bei mir so, dass ich auch zum Beispiel allein in den Urlaub gehe und das sehr genieße und auch mal einen Ausflug mache. Also ich wohne in der Schweiz und ich habe sehr viel erkundet hier in der Schweiz. Und das hat sich für mich sehr stimmig angefühlt. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Franziska, dass du den Podcast nur vor Ort aufnimmst, dann hätte ich gesagt, sehr gut, dann steige ich in den Zug und fahre nach Berlin und mache dort einen Städteausflug und wäre dann vorbeigekommen, ja.
Also ich bin ja hier in Brandenburg an der Havel, liebe Dagmar, und das lohnt sich auf jeden Fall auch. Also an dieser Stelle ein wenig Werbung für meine Heimat. Weil wir haben hier im Gegensatz zu wahrscheinlich bei dir total flaches Land, ganz viel Wasser, Wälder und so weiter. Das ist auch sehr, sehr schön.
Ja, das glaube ich dir, ja. Beruflich ging es mir eigentlich auch sehr gut. Ich hatte etwa ein Jahr vorher habe ich mich neu orientiert. Ich habe vorher etwa gut 25 Jahre mit Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung gearbeitet im stationären Bereich und da hat sich für mich so eine gewisse Müdigkeit eingestellt und ich habe mich deswegen auch dann umorientiert und habe ein Jahr vor meiner Diagnose in einem anderen Bereich gearbeitet, der auch mit Menschen zu tun hat, aber mehr in der Administration, also im Büro, habe ich dann gearbeitet. Und das hat sich für mich auch sehr stimmig angefühlt. Ja, ich hatte ein gutes Team und also es hat nichts darauf hingedeutet, dass ich so krank bin. Ich war auch fit, sportlich und so, ja.
Das klingt irgendwie erschreckend, ne? Weil wenn du das so erzählst, hört sich das erstmal so an, als hättest du alles richtig gemacht im Leben.
Ja, ich finde auch, man macht sich natürlich auch Gedanken, weshalb und wieso. Aber ich komme da nicht weiter mit den Gedanken und ich möchte mich auch nicht so unter Druck setzen.
Absolut.
Ja. Klar, ich habe mich auch überlegt, was will mir jetzt der Krebs sagen? Und da habe ich schon auch meine Erkenntnisse gehabt. Aber ansonsten glaube ich auch an den Faktor Zufall, dass es halt, ja, mich halt jetzt getroffen hat. Warum auch immer.
Wie hast du das denn bemerkt, dass du den Arzt aufsuchen solltest? Oder ist das bei euch in der Schweiz auch so, dass man ab 50, wobei du warst ja dann noch 49, ne? Bei uns ist es ja so, dass dann die Frauen regelmäßig zur Mammographie eingeladen werden.
Ja, genau. Ja, ich wäre auch in das Donor-Programm gekommen, kurz. Also das kommt dann sofort nach dem 50. Geburtstag. Aber ich habe das war im Frühling, also Ende Frühling letztes Jahr, also oder Anfang Sommer, habe ich dann an einem Morgen einen Knoten ertastet. Eigentlich für mich aus dem Nichts heraus. Ich habe wirklich nicht gemerkt, dass davor etwas war und trotzdem war er schon ertastbar. Aber ich habe dann leider auch noch gewartet, bis ich zum Arzt ging, weil ich gedacht habe, ja, jetzt mal keine Panik und ich bin ja in den Wechseljahren und es kann vielleicht schon sein, dass mal dass halt eine Veränderung da stattfindet. Und ja, ich habe dann gewartet und gewartet und trotzdem habe ich aber auch gedacht, ja, der fühlt sich eigentlich anders an als die zwei, ich hatte schon mal zwei so Knoten rausnehmen lassen müssen. Die haben sich anders angefühlt als das, was ich jetzt hatte. Weil das war wirklich so ein Klotz oder Klumpen, ganz fest und starr und auch so ausgefädelt. Ja, ich habe dann gewartet und gewartet, etwa 5 Wochen. Und dann habe ich aber wirklich auch Schmerzen bekommen. Und der hat dann angefangen zu brennen und zu stechen. Und dann habe ich mich dann trotzdem beim Gynäkologen angemeldet. Ja, also das Warten, das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also lieber einmal zu viel gehen als einmal zu wenig. Das würde ich nicht mehr so machen.
Wie war das denn, als du dann zum Gynäkologen gegangen bist? Also hat der Arzt dann schon gleich den Verdacht gehabt, dass es, ja, was, also wie du ja auch schon sagtest, was anderes ist, als du vorher hattest?
Ja, ich denke schon. Also er hat es nicht so gesagt. Also er hat mich angeschaut und es war ja von außen auch schon sichtbar.
Oh, okay.
Und da hat dann sofort einen Ultraschall gemacht und hat mir gesagt, was ihn jetzt eher beunruhigt und was ihn aber auch sagen lässt, dass es eventuell doch nichts Bösartiges ist. Das hat er mir so erklären können. Aber endgültig hat ja dann nur die Stanzbiopsie die wirkliche Diagnose gegeben. Und der hat auch dann sofort eine Stanzbiopsie gemacht. Ja, also die Ärzte haben wirklich sehr, sehr Gas gegeben. Dann, als ich ein bisschen verschlafen habe, ging es dann relativ schnell, ja.
Wenn du sagst, dass der Tumor ja auch triple negativ war, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr schnell wachsen, oder?
Genau, der war auch schnell, sehr schnell wachsen, ja.
Genau. Wie ging das weiter?
Das war, also ich hatte die Stanzbiopsie und den ersten Ultraschall an einem Freitag, Mitte Juli. Und dann die andere Woche am Donnerstag, da habe ich dann die Diagnose bekommen. Ich bin dann nochmal beim Arzt gewesen, bei meinem Gynäkologen und dann hat er mir gesagt, dass ich Krebs habe.
Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, also vom Gespräch selber weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel, aber er hat sich sehr viel Zeit genommen. Er hat mir wirklich alles erklärt. Ich war auch alleine da. Er hat auch teilgenommen am Tumorboard, also er konnte mir einfach schon genau sagen, wie meine Behandlung aussehen wird. Und hat mir auch gesagt, dass es jetzt schnell gehen soll oder muss. Also er hat mich sehr gut, wirklich sehr gut betreut da in dem Moment, aber ich weiß trotzdem eigentlich, ich bin wie in eine Art Zwischenwelt gefallen, so sage ich dem heute, mit Abstand.
Ja.
Ich habe noch gefragt, ob ich meine Reise zu meinem 50. Geburtstag, die ich schon geplant hatte, absagen muss, weil das war ein großer Traum von mir, dass ich hatte das schon gebucht. Ich wollte in die Türkei fliegen und an meinem 50. Geburtstag über Kappadokien im Heißluftballon fliegen oder fahren.
Oh, schön.
Ja, und das hat mich dann sehr getroffen, dass er gesagt hat, ja, das wahrscheinlich wird es nicht gehen und ich soll vielleicht rollend planen. Aber wahrscheinlich muss ich das absagen. Es war dann damals eigentlich schon klar, dass ich das absagen musste. ich bin dann trotzdem, also für mich eben, wie ich gesagt habe, ich bin so eine Art Zwischenwelt gefallen, zwischen absolutem Entsetzen und wollte mich hier alle verarschen oder was passiert hier gerade? Hatte mir jetzt wirklich gesagt, dass ich Krebs habe, so ein stumpfes Gefühl hatte ich in mir. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte ich aber schon das Gefühl, dass ich wie so das Tor öffnete für mich, wie ich damit umgehen möchte, weil das war für mich so klar, dass ich einen Weg finden möchte, wie ich mit der Krebsdiagnose und mit der Behandlung, die jetzt ansteht, mich damit umgehen möchte. Und das hat etwa 2 Tage gedauert und dann war für mich klar, dass ich, also ich habe dann mein Krebs hat nicht einen Namen bekommen, sondern ein Symbol. Und zwar das Symbol der schwarzen, also ich hatte eine Lotusblume in mir und zwar eine schwarze. Also die Lotusblume ist ein starkes spirituelles Symbol, weil sie wächst aus dem Schlamm heraus eigentlich ins Licht. Und das sollte ich für mich annehmen. Und mir war auch klar, dass das Mindset jetzt ganz, ganz, ganz wichtig werden würde für mich. Weil ich denke, es ist so eine unkontrollierbare Situation im Moment. Aber ein Teil bleibt ja immer bei dir. Und zwar wie dein Denken ist, wie du damit umgehst, wie ich darüber denke. Also wenn ich nur in Elend verfalle, dann wird es mir auch nicht besser gehen. Und dazu dachte ich, dass mir die Lotusblume wirklich helfen wird. Weil ich glaube auch eine Art Selbstwirksamkeit, oder? Dass dir nicht das ganze Leben jetzt genommen wird wegen der Krebsdiagnose. Und den Teil, den ich selber beeinflussen kann, der wollte ich bei mir behalten.
Ja, richtig.
Und so habe ich dann auch mit der Lotusblume auch gearbeitet, während der Chemo auch und während der ganzen Behandlung.
Das klingt für mich auch ein wenig so, als hättest du den Krebs gar nicht irgendwie als Feind, in Anführungszeichen, gesehen, sondern als ein Teil deines Körpers, weil im Grunde sind das ja deine eigenen Zellen, ne?
Ja, also ich dachte mir schon, wenn jetzt schon so etwas auf mich zukommt, möchte ich auch wirklich herausfinden, was es mir sagen möchte. Und das Wort Krebs ist ja auch in der Gesellschaft so negativ behaftet. Und wenn man dann immer nur über Krebs redet und fast sterben und Tod und keine Ahnung, dann das bringt mich auch nicht weiter. Und das sollte ich unbedingt bei mir behalten. Ich habe das auch gesagt, dass ich nicht über Krebs reden möchte. Ich habe meinen Kolleginnen und Freundinnen gesagt, dass ich eine Lotusblume in mir habe und die kämpft im Moment, die Schwarze kämpft im Moment mit den Weißen und die Weißen werden dann Überhand nehmen, das weiß ich. Die schwarze Lotusblume, die wird gehen. Und ich habe auch in meinem Kalender einen Eintrag gemacht, bis Anfang September, bis dann höre ich dir zu, aber nachher musst du gehen, es hat keinen Platz bei mir jetzt in meinem Leben, dass ich so krank bin.
Wow, das klingt total reflektiert.
Ja, ich glaube, das ist mir wirklich zugute gekommen, was ich vorher schon an mir gearbeitet habe.
Ja, aber du bist ja dann trotzdem wahrscheinlich in diese ganz normale Maschinerie von Krankenhaus, Therapie, Bestrahlung, Operation, Chemotherapie, in einer anderen Reihenfolge wahrscheinlich.
Alles.
Na? Wie ging das dir damit?
Ja, ich habe eigentlich wirklich das gemacht, was gemacht werden musste. Ich wusste, ich werde es machen und ich werde es schaffen, dass ich da wieder herauskomme. Aber natürlich, was wirklich auf einen zukommt, das weiß man wie nicht, weil ich hatte schon sehr, obwohl ich immer geschaut habe, dass wie ich bei der Chemo auch, also ich habe das immer so visualisiert, wie die Chemo in mich hereinlief und direkt zum Tumor ging. Und eigentlich, ich habe visualisiert, wie die ein Düngemittel ist für die weißen Lotusblumen, dass die stärker werden. Und ich hatte trotzdem eigentlich recht viele starke Nebenwirkungen.
Erzähl mal, wie war das?
Ja, dann muss ich vielleicht ein bisschen vorgreifen. Ich würde vielleicht gerne noch kurz erwähnen, wie es dann weiterging, weil ich ja gesagt habe, dass die Ärzte wirklich sehr, sehr vorwärts gemacht haben. Also nach meiner Diagnose bin ich dann am Freitag trotzdem noch zur Arbeit und habe es da halt gesagt, weil ich habe meinem Gynäkologen gesagt, ich kann doch. Er hat gesagt, er schreibt mich krank sofort. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch nicht zu Hause bleiben, dann drehe ich ja durch und so. Und dann hat er gesagt, ja, dann soll ich am Freitag noch gehen und alles fertig machen. Und nachher bin ich krank geschrieben. Mhm. Und dann bin ich am Freitagmorgen zur Arbeit und ich habe es wirklich dann halt allen gesagt. Und dann hat man mir schon um 8 Uhr angerufen vom Brustcenter und ob ich vorbeikommen könnte am Nachmittag. Die Chirurgin hat sich einen Termin genommen für mich oder freigemacht. Ja, und dann bin ich dann am Freitag Nachmittag, meine Schwester ist dann mitgekommen, mhm, und dann hat sie sich nochmal alles angeschaut und mir auch gesagt, was ich bekommen werde, welche Chemo und dann Operation und dann Bestrahlung. Mhm. Und für den Montag hatte ich dann das PET-CT, hat man mir dann gemacht. Mhm. Und dann war ich am Montag da im CT, am Morgen direkt. Und dann bin ich nach Hause und dann haben sie mir vom Brustcenter schon wieder angerufen, ob ich am Nachmittag vorbeikommen könnte. Der Onkologe hätte jetzt Zeit für mich. Und ich habe schon gedacht, nein, jetzt bin ich doch erst vom PCT nach Hause gekommen. Und ich hatte wirklich Angst, dass er mir sagen möchte, dass man jetzt noch schneller vorwärts machen soll, weil eigentlich hätte ich den Termin erst am Mittwoch gehabt mit beim Onkologen. Mhm. Naja, ich bin dann halt eine Stunde später wieder in die Stadt gefahren und dann hat mir der Onkologe gesagt, dass das PET-CT eigentlich gut ausgefallen ist, dass ich 5 betroffene Lymphknoten habe, aber das wusste ich eigentlich schon vom Ultraschall, aber sonst habe ich keine Ableger gehabt, zum Glück. Mhm. Ja, und dann hatte ich also der Onkologe hat mir dann auch nochmals alles genau erklärt. Ich würde die Chemo bekommen. Zuerst das Paclitaxel und das Carboplatin und die Immuntherapie für 12 Wochen. Also die Immuntherapie jede 3. Woche. Mhm. Und nachher noch die EC-Chemo und dann die Operation und dann die Bestrahlung. Mhm. Einen Port habe ich nicht bekommen, das ist noch interessant. Das ist sonst so Standard, habe ich jetzt so mitbekommen. Ja, ja. Aber sie haben ihm gesagt, wenn solange es geht über die Vene, machen wir das über die Vene. Und das hat wirklich alles über die Vene machen können.
Also dann hast du jedes Mal, wenn du da zur Chemotherapie warst, haben sie dir wieder einen Zugang gelegt oder wie?
Genau, ja. Ja.
Okay.
Ja, sie haben einfach gesagt, ja, es ist nochmals eine zusätzliche kleine Operation. Mhm. Und solange die Venen mitmachen, machen sie es lieber so. Mir war das eigentlich egal.
Ja. Hast du denn, während du die Chemo bekommen hast, schon gemerkt, dass der Knoten kleiner wird?
Der hat relativ schnell angeschlagen auf die Chemo, ja. Mhm. Der hat vielleicht noch etwa 3 Wochen hat sie mir gesagt, dass er sieht, dass er kleiner geworden ist. Mhm. Und nach etwa, ich hatte nochmals einen Ultraschall im September und da hat sie mir gesagt, dass sie nur noch Narbengewebe erkennen kann im Ultraschall.
Oh, Gott sei Dank.
Mhm. Ja, Gott sei Dank, ja.
Das ist ja auch psychisch eigentlich ganz wichtig, ne? Dass man merkt, dass diese Chemotherapie funktioniert. Vor allem, wenn du sagst, dass du da auch ganz schön Nebenwirkungen hattest.
Ja, genau. Ja, zum Glück, ja. Sonst hätte ich das... Das weiß ich. Also wenn die denn wachsen oder wie wäre der Chemo noch wachsen, dann, also das ist sehr schwierig, ja. Mhm. Das glaube ich auch.
Erzähl mal, wie ging es dir denn während der Chemotherapie? Also du hast ja sicherlich die ganzen üblichen Nebenwirkungen gehabt, wie Haarausfall, ja. Dann wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgedunsenes Gesicht. Also so, dass man das dann auch von außen gesehen hat, dass du
ja,
Krebs hast,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja, es ging... Bis zur 4. Chemo ging es eigentlich relativ gut. Ich bin auch immer morgen zur Chemo mit dem öffentlichen Verkehr gefahren, weil dann habe ich mich darauf vorbereiten können. Ich habe mich dann so versucht, in eine Schutzhülle zu geben. Ich habe Meditationen gemacht und so weiter. Der Haarausfall fing etwa nach 3 Wochen an. Und dann habe ich aber dann auch relativ schnell zu meiner Nachbarin gesagt, sie ist meine Coiffeuse auch oder meine Friseurin, ob sie mir die Haare abrasieren kann. Und nach der vierten Chemo, da hatte ich, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Das war wie aus dem Nichts. Also ich bin nach Hause gekommen und habe mich zuerst mal hingelegt und anschließend bin ich aufgewacht und habe ich gedacht, ich habe so Schüttelfrost, so leicht. Und dann ist es innerhalb kürzester Zeit völlig eskaliert. Also ich hatte bis am Abend etwa über 40 Grad Fieber.
Ach du meine Güte.
Schüttelfrost, ich habe nur noch erbrochen, ich hatte Durchfall. Und zusätzlich habe ich auch noch angefangen zu husten und Schluckbeschwerden. Also ich hatte eigentlich das ganze Programm. Und es war so für mich eine beängstigende Situation. Ich habe dann auch sofort mit dem Brustcenter telefoniert. Und also für mich war nicht klar, ob ich in den Spital muss, weil so hoch Fieber ich hatte. Ich kannte das gar nicht. Ich habe ja schon viele Jahre kein Fieber mehr gehabt. Und ja, der Arzt hat dann gesagt, dass ich eigentlich wie noch mehr Cortison nehmen muss, um die Entzündungswerte da herunterzubringen. Und das war aber dann wirklich ein paar Tage, ging es mir wirklich richtig schlecht. Ich habe auch in jener Nacht bei meiner Schwester geschlafen, weil ich zu alleine wohne. Ich habe mich da nicht getraut, alleine zu sein. Ja, und es ging mir kurz, ich glaube am Freitag ging es mir ein bisschen besser und dann, aber die ganze Situation ging dann mehr oder weniger bis etwa Dienstag, als mir so schlecht ging. Und ich habe auch fast nichts gegessen, weil mir nur übel war. Ja, das war wirklich ganz, ganz schlimme Situation für mich. Ich habe auch dem Arzt gesagt, dass ich das nicht mehr erleben möchte. Also ich war dann am Mittwoch wieder bei der Chemo, also ich musste wieder zur Chemo, da ging es mir auch wieder besser. Und er hat dann gesagt, dass wir das Carboplatin jetzt mal einmal weglassen, weil der Verdacht war, dass ich eine allergische Reaktion hatte. Aber es war wie nicht ganz klar, weil ich auch noch so gehustet habe. Und das Husten war jetzt so nicht typisch für die allergische Reaktion. Und da hat er das Carboplatin dann einmal weggelassen. Und dann ging es auch wieder einigermaßen. Und nach der Woche später, dann war die sechste Chemo an der Reihe, da hat er gesagt, weil ich immer noch am Husten war, dass er jetzt doch vermutet, dass ich eher einen Virus habe oder hatte. Und dann habe ich das Carboplatin wieder bekommen in einer niedrigeren Dosis. Aber leider ging das Ganze dann nochmals von vorne los.
Ach du Ärmster.
Ja, das war dann also wieder das volle Programm.
Ja.
Ja, zu dem Zeitpunkt war dann auch, ich habe auch Gewicht verloren, also das war dann auch plötzlich Thema, weil ich, mir war nur so übel und ich habe ja auch fast nichts mehr gegessen. Und für mich war dann klar, dass ich, auch wenn die Ärzte gesagt haben, ja, das wird besser mit dem Carboplatin, dass ich das nicht mehr möchte. Also ich hätte von mir auch gesagt, dass nein, das möchte ich nicht mehr, weil das geht. Dann wäre ich habe gesagt, so, ich sterbe wegen nichts essen oder weil ich so hoch Fieber die ganze Zeit habe. Ja, und dann hat aber der Arzt dann auch gesagt, nein, das geht nicht, wir können das Carboplatin nicht mehr geben, weil das wäre zu gefährlich. Da war ich auch dann sehr froh, dass das mir eigentlich bestätigt wurde. Aber dann trotzdem sind halt Gedanken gekommen, wie ja, die Ärzte wissen ja schon, was die beste Medikation ist in meinem Fall. Und jetzt kann man mir einfach das Medikament nicht mehr geben. Und das war dann so für mich der Moment, dass ich sehr, sehr fest ins Vertrauen gegangen bin. Und ich habe mir gesagt, jetzt keine Panik, das wird schon die Richtigkeit haben. Das Carboplatin das kann ich nicht mehr gebrauchen, das braucht mein Körper auch nicht. Die Lotusblume wird trotzdem gehen und das war so wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl von Vertrauen, das ich hatte dann in mich selber auch.
Ja.
In mich, in meinen Körper, in das, was sein muss und das, was nicht sein muss.
Und hast du denn die restlichen Chemotherapien auch ganz gut vertragen? Also als sie dann das Carboplatin weggelassen haben?
Ja, das ging eigentlich dann nachher ging es relativ gut. Klar, ich hatte auch Probleme mit Schleimhäuten und die Haare, die dann nicht mehr da waren. Aber ich weiß noch, die eine Nacht bei meiner Schwester, ich bin ja dann irgendwann aufgestanden und ich habe so erbrochen und ich habe mich im Spiegel angeschaut und ich habe gedacht, nein, das bin ich nicht. Also das, ich habe wirklich rausgesehen, wieder ganz, ganz schlimm. Und nachher ohne das Carboplatin war es dann besser. Klar, ich hab die Haare auch alle verloren. Ich habe ja auch noch die Immuntherapie, das habe ich glaube auch mal am Anfang erwähnt, das gibt man jetzt auch, es ist relativ neu, die Immuntherapie. Habe ich jede dritte Woche bekommen. Und was ich immer gemacht habe, da hat meine Mutter auch darauf bestanden, dass ich einmal pro Tag zu innen laufe, das ist ja nicht weit, aber ich bin dann trotzdem rausgegangen und zum Mittagessen gegangen bin. Dass ich trotzdem noch ein bisschen Bewegung hatte, weil ich war so sehr schlapp. Mhm. Aber wenn es ging, ging ich auch raus und mich bewegen. Genau. Ja, und dann hatte ich dann die 12 Chemos hinter mir. Und dann habe ich zuerst nach den 12 Chemos habe ich dann noch eine Bluttransfusion bekommen, weil ich zu wenig Blut hatte. Und dann hat der Arzt mir dann zuerst mal 2 Wochen Pause gegönnt. Bevor dann die EC-Chemos weitergingen. Ja.
Okay, und die kriegt man ja dann nicht im wöchentlichen Rhythmus, sondern im dreiwöchigen Rhythmus, oder? Ist das so üblich?
Die ECs bekommt man dann im dreiwöchigen Rhythmus. Das war geplant eigentlich. Mhm. Aber, gibt's ein Aber, weil ich bin dann nach den 2 Wochen, also ging es mir eigentlich relativ gut. Ich konnte ja auch noch bei meiner Schwester, sie war dann nach der 2. Woche noch in den Ferien in den Bergen und ich konnte sie besuchen am Wochenende. Das hat mir auch gut getan. Ich hatte dort aber schon Probleme mit Verdauung, dass ich so Durchfall bekommen habe wieder. Und dann habe ich angefangen zu erbrechen am Dienstag, bevor die ECs losgingen sollten. Und ich war auch noch zu dem Zeitpunkt noch bei der Arbeit, einen Tag in der Woche. Und ich habe dort im Geschäft wirklich so erbrochen am Dienstag. Und ich war so frustriert, weil ich nicht wusste, wieso. Und dann bin ich am Mittwoch wieder zur Chemo gefahren und da hätte das Carboplatin starten sollen. Die Blutwerte waren auch gut dafür, dass ich das wirklich, dass man mir die EC geben könnte. Und nachher hat aber der Arzt gesagt, dass wir jetzt auf die Nieren- und Leberwerte warten müssen, weil ich so erbrochen hat den Tag vorher. Ja, aber wir haben mich dann an die EC-Chemos angeschlossen. Und dann ist er gekommen und war dann plötzlich ein bisschen hektisch. Weil es war dann, jetzt muss ich schnell schauen, es war der 30. Oktober und am 1. November haben wir Feiertag. Und er hat gesagt, dass meine Nierenwerte so durch die Decke geschossen sind, deswegen habe ich auch erbrochen. Und dass ich sofort zum Hausarzt gehen sollte wegen Verdacht oder Ausschluss von Nierenversagen.
Oh, ach du meine Güte.
Ja, ja, auch ausgelöst durch die Immuntherapie. Das wisse man anscheinend, das muss nicht sein, aber die Immuntherapie kann halt auch anscheinend Organe angreifen.
Ja, das heißt, du hast an den Nebenwirkungen ja doch einiges mitgenommen, ne?
Ja, schon, ja. Und da hatte mich dann zum Hausarzt bewiesen und ich habe dann auch sofort einen Termin bekommen. Und der hat dann die Niere so mit Ultraschall angeschaut und zum Glück hat er dann gesagt, ja, man sieht jetzt strukturell an der Niere nichts, sodass man dann so weiterfahren konnte, dass ich einfach ganz, ganz hoch dosiertes Cortison nehmen musste. Also irgendwie pro Tag 40 Milligramm. Normalerweise musste ich vor der Chemo 8 Milligramm nehmen und jetzt jeden Tag 40. Plus die EC-Chemo, die ja ganz auch noch speziell ist. Und das hat mich dann völlig aus den Schuhen gehauen. Ich habe dann für mich gedacht, ja, ich bin, also ich habe Krebs und jetzt redet man über Nierenversagen. Ja, der Arzt hat schon gesagt, das bekommen wir wieder in den Griff. Aber im Moment war es für mich wirklich wie eine Klatsche. Und ja, ich habe dann halt das Cortison genommen. Das hat zum Glück auch die Niere hat dann auch darauf reagiert. Die Werte wurden immer besser, Aber es ging halt lange, bis man das ausschleichen konnte. Plus noch die EC-Chemo, die auch ganz speziell ist. Also das war wirklich eine Zeit, da ich fast nicht aus dem Bett gekommen bin und mich gefühlt habe, wie, der Arzt hat mich gefragt, wie fühlen Sie sich dann? Und ich habe gesagt, wie in einem großen Wäschetrommel und Tumbler, und jemand hat die angestellt und laufen gelassen. So völlig neben meinen Schuhen und wie ferngesteuert und ja gut, das Positive, das, und man hat dann,
also das ja, klingt ja furchtbar.
Also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt die Immuntherapie hatte ich 4-mal gekriegt, also, und man hat dann gesagt, dass man die jetzt nicht mehr gibt, das ist auch zu gefährlich wegen der Niere. Und das Positive war dann, dass mir die EC-Chemo dann auf 2 Wochen Abstand geben konnte. Und ich war dann zum Glück schon am 12. Dezember war ich fertig mit der EC. Ursprünglich war geplant, dass ich also dann im Januar fertig bin. Und das war so mein großes Ziel, dass ich auch nicht krank werde, also erkältet werde oder so. Ja. Ich habe mich dann auch fest zurückgezogen und die EC-Chemos, ich muss sagen, die gingen einigermaßen. Ich hatte ganz schlimme Probleme mit dem Mundraum. Ich konnte während dieser Zeit doch fast nichts essen und nichts sprechen, weil alles offen war. Aber die Übelkeit ging eigentlich so, ja. Und dann habe ich auch noch mal etwa 3 oder 4 Kilos abgenommen, weil ich nichts gegessen habe. Also insgesamt habe ich etwa 8 Kilo abgenommen während der ganzen Zeit.
Hast du denn, nachdem du mit der Chemotherapie durch warst, erst mal Zeit gehabt, dich ein bisschen zu erholen? Weil du ja vorhin sagtest, dass da auch noch eine Operation dazu kam und eine Bestrahlung.
Ja, ich war am 12. Dezember dann fertig. Und ich habe mir da schon wirklich vorgenommen, dass ich möglichst bald wieder mit Sport anfange und anfange, mich wirklich zu bewegen. Das war mir wichtig. Ich habe ihm gesagt, ich möchte nach der ganzen Therapie wieder eigentlich so fit wie noch nie werden und auch, also körperlich und auch geistig, mental. Ich hatte am 7. Januar die Operation und wir sind nach dem Weihnachten habe ich eine erste kurze Wanderung gemacht. Das war wirklich ein Desaster, weil ich nur kurz ging's rauf und ich hab gedacht, ich kratze zusammen, also wenn ich so komplett keine Kondition mehr hatte und auch die Blutwerte waren immer noch nicht ganz in Ordnung, die roten Blutkörperchen waren immer noch zu tief. Aber ich habe immer gesagt, ich ziehe das durch, ich möchte wirklich, ich hätte gut abkürzen können, wieder auf den Zug nach Hause, aber ich habe gesagt, nein, das, was ich mir vornehme, das möchte ich wirklich auch durchziehen. Und da sind wir dann zu dem Ort gelaufen, das wir uns auch vorgenommen haben und sind dann mit dem Zug wieder retour. Und so ging es mir eigentlich, muss ich sagen, körperlich immer, also relativ schnell, zum Glück wieder besser. Die Operation, also ich wurde ja brusterhaltend operiert, weil meine Chirurgin gesagt hat, dass sie hat ja schon im Ultraschall gesehen, dass sie nur noch Narbengewebe sieht, und ich musste nochmals ins MRT gegen Ende der Chemo, und die haben das bestätigt. Das haben sie auch gesehen so. Und deswegen hat dann meine Chirurgin gesagt, dass ich brusterhaltend operiert werde. Ich durfte auch noch 2 Tage dann wieder das Spital verlassen. Und nachher war dann die Frage nach dem Bestrahlen, weil ich hatte eine komplette Remission erreicht, zum Glück.
Ja.
Ja, das ist schon ein Moment, wo man auch mal anstoßen kann. So, das ist wirklich so eine Erleichterung.
Ja, das glaube ich.
Dass man dann, ich muss ja jetzt auch nichts mehr nehmen, keine Tablettenchemo oder so, muss nichts mehr nehmen. Ja, und dann war halt die Frage nach dem Bestrahlen, weil ich wollte dann schon wissen, wieso muss ich bestrahlen, obwohl man nichts mehr feststellen kann.
Ja.
Ein Strahlungstherapeut oder Arzt hat mir dann gesagt, ja, das ist wie eine zusätzliche Sicherheit, halt, obwohl die Pathologie, dass ich sehr genau nimmt, man weiß halt trotzdem nie, ob noch irgendwo Mikrozellen sind. Ja, und dann habe ich mich dann darauf eingelassen, dass ich 20 Mal bestrahle. Zuerst war die Rede immer von 30 Mal. Da habe ich das dann mit ihm ausgehandelt. Und dann hatte ich dann noch die Bestrahlung.
Und wie war das?
Also für mich war es ging eigentlich relativ gut. Also der Aufwand ist halt enorm, oder? Ich musste jeden Tag in die Stadt fahren, wegen diesen 10 Minuten, die man da drinnen ist. Mhm. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn es nochmals 10 Mal gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich Sonnenbrand gekriegt, also von außen.
Mhm. Ja.
So habe ich einfach jetzt, ich würde sagen, die Brustwarze ist ein bisschen, hat sich in der Farbe verändert. Das sieht man, aber sonst habe ich das eigentlich relativ gut überstanden. Mhm. Die Bestrahlung, ja. Mhm.
Viele erzählen auch, dass sie von der Bestrahlung, dass das so müde macht, dass man so erschöpft ist. War das bei dir auch so?
Während der Bestrahlung eigentlich nicht so, nein. Das konnte ich gut machen.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt auch wieder 2 Tage am Arbeiten. Es war mir auch wichtig, dass ich wieder so eine Routine bekomme. Aber ich habe halt gesagt, dass ich sicher nicht mehr kommen möchte, weil ich ja jeden Tag halt in die Stadt fahren muss.
Hm. Ja, aber ich glaube, wenn man wieder arbeiten geht, dann hat man wieder so einen Rhythmus im Alltag, ne? So ein Stück Normalität,
ja, genau.
Irgendwie.
Ja, genau. Hm. Und trotzdem muss man schauen, also das habe ich jetzt auch gemerkt, dass man da nicht überrollt wird von den Erwartungen der Gesellschaft auch und natürlich auch des Arbeitsplatzes. Weil, ja, man sieht schon so, und gegen außen sehe ich wieder gesund aus, oder? Und körperlich geht's mir auch wirklich wieder, ich sage immer, ich glaube, mir geht's einfach wieder genau wie vorher körperlich. Mhm. Aber die Seele, die hat schon, also die ist im Nachhinein bei mir wirklich noch, hat sich sehr stark gemeldet, so nach der ganzen Akuttherapie.
Ja. Naja, wenn man sich auch mal überlegt, ja, da hast du ja über ein halbes Jahr lang Akuttherapie gehabt, einen Termin nach dem nächsten, dir ging es schlecht und das ist ja ganz klar, dass das auch Zeit braucht, um wieder zu heilen. Also nicht nur die äußerlichen Narben, sondern auch die innerlichen.
Ja, ich hatte, glaube ich, ein bisschen eine andere Vorstellung. Ich habe immer mir gesagt, wenn das alles vorbei ist, dann tut sich nur noch für mich der Himmel auf. Und dann habe ich so eine starke Erkenntnisse, was das Leben auch bedeutet und was es heißt, jetzt gesund zu sein. Und ja, das hat sich wie nicht oder noch nicht eingestellt, so ganz in der Gänze. Ich war dann irgendwo gegen Ende der Akuttherapie einmal zu Hause und war wirklich so in der Stille und in der Ruhe. Und dann habe ich plötzlich gehört, wie mein Unterbewusst gesagt hat, du hast jetzt Krebs gehabt. Und was bedeutet das jetzt für deine Zukunft? Musst du jetzt Angst haben? Und ich habe nur gedacht, wer redet da jetzt mit mir? Was ist das jetzt? Und was ich habe jetzt Krebs gehabt. Das ist wie so ein Schleier gefallen. Natürlich, ich wusste, dass ich Krebs habe, aber so, da hat sich wirklich die Seele und das Unterbewusst richtig toll bemerkbar gemacht. Dass ich Krebs hatte und ja, und dann bin ich wirklich einen Moment, also bin ich immer noch daran, so in eine Traurigkeit gefallen. Das hat mich dann wie so eingenommen, so der Gedanke, dass ich jetzt Krebs hatte und ja, und das ist schon eben, die Gesellschaft sagt dann, ja, du bist ja wieder gesund, die Haare, du hast jetzt wieder Haare, du hast schöne Haare bekommen und so, aber die Seele, die braucht noch einen Moment, bis sie das alles realisiert hat.
Hast du denn da psychologische Unterstützung? Also, oder machst du das mit dir alleine aus?
Ja, ich bin dann zu einer Achtsamkeitstrainerin gegangen, die mich auch wirklich im Moment sehr gut aufgefangen hat. Aber ich habe jetzt, letzte Woche habe ich gesagt, dass ich habe mich bei der Psychoonkologie jetzt angemeldet, um das nochmals aufzuarbeiten. Und sie haben mir angerufen, ja, es gibt jetzt halt dort eine Warteliste.
Ach, okay, das ist in der Schweiz auch so.
Ja, Ja, anscheinend. Das wusste ich auch nicht, ja. Aber ich komme da sicher dran und dann kann ich das mal über alles reden, was es auch jetzt bedeutet, damit zu leben. Weil ich habe mir auch immer gesagt, ich möchte ja nicht, dass mich die Angst einnimmt oder dass ich nur noch in Angst lebe und dass ich dann am Ende des Jahres so in Angst gelebt habe und dann kommt bei der Untersuchung, bei der Nachsorge raus, dass alles gut ist. Das möchte ich ja nicht. Und das bin ich ja jetzt so für mich am herausfinden, wie ich da am besten damit umgehe. Oder muss man jetzt auf jeden, es zwickt ja manchmal irgendwo und es hat vielleicht, es sticht auch, habe ich jetzt auch manchmal so Stiche in der Brust und muss ich da jetzt sofort zum Arzt gehen und das weiß ich wie noch nicht, wie das jetzt weitergeht. Aber es war schon eindrücklich, wie sich dann die Seele auch gemeldet hat und ich habe zu der Psycho-Onkologin am Telefon gesagt, das wäre vielleicht gut gewesen, man hätte mir das gesagt am Anfang. Also ich war so überrascht, dass ich ja, dass sich der Himmel wirklich nicht aufgetan hat. Aber ich habe auch mitbekommen, dass das allen so geht, dass das ganz normal ist, dass wir es im Nachhinein kommen.
Ja, ich glaube, vorher hat man gar nicht so Zeit dafür, ne?
Ja, genau.
Der Körper ist da vorher ja im Überlebensmodus.
Ja, genau. So habe ich mir das auch dann erklärt.
Hast du denn in der Zeit nach der Therapie auch andere Frauen kennengelernt mit einer ähnlichen Diagnose? Oder hast du vielleicht sogar schon während der Akuttherapie welche kennengelernt?
Ja, ich bin relativ schnell, habe ich einen Flyer gesehen im Brustzentrum ausgelegt, dass die Tavola Rosa, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Deutschland, also die Dachorganisation ist Europa Donna und die organisieren in verschiedenen Städten, jetzt in der Schweiz ist es so, Treffpunkte für Frauen mit Brustkrebs. Und das gibt's bei mir jetzt in der Stadt, in der nächstgelegenen Stadt auch und da habe ich mich sehr schnell angemeldet und das gehe ich auch bis heute noch, das möchte ich auch beibehalten. Das ist sehr ungezwungen, oder? Ich wollte auch nicht in eine Selbsthilfegruppe, wo es allenfalls nur um, ja, ich sage jetzt, darum geht, wie schlecht es einem geht. Ich wollte eigentlich auch das positiv angehen. Ja. Es ist sehr ungezwungen, man kann auch über irgendetwas reden, aber natürlich die Frauen, die da dabei sind, können auch Ratschläge geben. Oder wie war das bei Ihnen? Und das hat mir schon viel gebracht, darüber auch zu reden mit den anderen betroffenen Frauen.
Ja, das glaube ich. Ja. Ist es denn bei euch in der Schweiz auch so, dass man nach der Akuttherapie auf eine Anschlussheilbehandlung fährt?
Ja, das ist nicht so Standard, wie ich jetzt herausgefunden habe. Also der Arzt hat mich mal gefragt, ob ich das möchte. Aber ich habe dann gesagt, nein. Weil also das ist halt meine Therapie dann, ich gehe wandern, ich gehe in die Berge. Und ich habe das abgelehnt. Also hätte mich schon anmelden können bei der Krankenkasse. Das hätte dann auch die Kosten, hätte man schauen müssen, wer die Kosten übernimmt, ob die Krankenkasse das macht. Anscheinend habe ich jetzt gehört, dass da trotzdem immer noch ein bisschen Hürden da sind bei der Krankenkasse in der Schweiz. Aber ich habe mich sowieso dagegen entschieden, ja. Ich bin da nicht gegangen.
Ja, naja, wenn das für dich auch Therapie ist, in der Natur unterwegs zu sein, und das hast du ja vorhin ganz am Anfang schon erzählt, dass das für dich sehr heilsam ist, ne? Dann ist das wahrscheinlich genau das, was du brauchst.
Ja, genau, das mache ich jetzt auch so, ja.
Ja. Bist du denn familiär vorbelastet? Gab es denn schon mal Krebsfälle bei dir in der Familie oder in deinem nahen Umfeld?
Ja, wir haben, also die typischen Frauenkrebsarten wie Brustkrebs oder Eierstockkrebs oder so haben wir nicht. Also die Großmutter mütterlicherseits hatte im hohen Alter Brustkrebs, aber das war wie jetzt für meine Situation nicht relevant. Und ansonsten haben wir aber alle möglichen Arten von Krebs in der Verwandtschaft. Ich musste auch so einen Stammbaum ausfüllen. Der war schon eindrücklich. Aber jetzt genetisch oder vererbt haben sie gesagt, dass es nicht ist. Und genetisch habe ich auch den Test machen lassen, wegen der BRCA1-Mutation. Und das habe ich auch nicht. Also hat man das eigentlich auch ausgeschlossen, dass ich die genetische Mutation habe.
Ja.
Die Ärzte sagen bei mir, sei es Zufall.
Ach Gott. Ja. Hast du denn jetzt wieder das Gefühl für deinen Körper? Also vorhin hat sich das ja so angehört, als wärst du wirklich sehr, sehr achtsam mit dir umgegangen. Ist das jetzt anders oder ist das vielleicht sogar noch verstärkter?
Ja, ich denke schon, dass das verstärkter ist. Also das nicht nur, dass ich habe auch wieder angefangen zum Joggen. Und das Joggen, das bringt mir wirklich viel. Also nicht nur, dass ich dann in der Natur bin, aber dann fühle ich mich auch sehr lebendig. Und dann spüre ich den Atem und merke, dass ich wirklich auch etwas bewirken kann auf dieser Ebene. Ich finde es sehr schwierig, so die Balance zu finden zwischen irgendwie zwickt es mich jetzt irgendwo und was ist das jetzt? Und das kann ja auch ganz normal sein. Aber ich möchte trotzdem achtsam bleiben, was der Körper mir für Signale aussendet.
Hast du denn in deinem Leben etwas geändert jetzt nach deiner Akuttherapie? Also du hast gesagt, du bist wieder arbeiten, aber ist irgendwas anders als vorher? Hast du da irgendwie ein paar Stellschrauben noch gedreht?
Ja, also jetzt, was viele ja sagen, im Bereich der Ernährung habe ich jetzt nicht so viel geändert. Ja. Also ich trinke zum Beispiel jetzt nicht mehr so, also ich habe ab zu früher Süßgetränke getrunken, das habe ich jetzt fast ganz, mache ich eigentlich nicht mehr. Aber ich habe mich vorher schon eigentlich sehr, bewusst ernährt. Mhm. Wenn andere zum Beispiel sagen, sie essen kein rotes Fleisch mehr, ich esse kein Fleisch mehr, seit ich 17 bin. Großmehrheitlich esse ich vegan. Da habe ich jetzt nicht so herausgefunden, was ich da ändern sollte. Aber was ich zum Beispiel gesagt habe für mich, war so der Gedanke, dass ich keine Zeit habe für so Scheiß, für so Bullshit, was man, Entschuldigung, der Ausdruck, das habe ich einfach keine Zeit mehr für, also ich würde mal sagen, ich war vorher schon eigentlich ein eher entspannter Mensch, aber jetzt achte ich wirklich darauf, wo ich mich befinde, was für Gespräche da vielleicht gerade laufen und dass ich auch wirklich manchmal auch bewusst dann aus einem Gespräch rausgehe, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Weil ich denke, dass für das habe ich keine Zeit mehr, mich so mit so Sachen auseinanderzusetzen, die mich gar nicht betreffen, die mir nicht gut tun oder die mir nicht förderlich sind. Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Ja, es war ja gerade wieder am Wochenende war ja der Eurovision Song Contest und ich war letztes Jahr war ich an einem Geburtstag und da haben sich die Leute so aufgeregt über die Teilnehmer oder auch den Anlass an und für sich. Und ich habe dann gedacht, ja, aber das betrifft euch ja gar nicht, ihr müsst es ja gar nicht schauen, das ist ja freiwillig, das ist ja ein freiwilliges Angebot, das kann man schauen oder nicht. Und sich auch über Menschen aufzuregen, weil sie jetzt etwas anderes anhaben, als wir oder als Otto Normalbürger, das ist für mich so nicht relevant und damit möchte ich auch nichts mehr zu tun haben mit solchen Gedanken und mit dem, das bringt mich überhaupt nicht weiter, mich darüber aufzuregen, ob jetzt jemand einen Rock an hat oder ein, was auch nicht.
Ja, so eine Oberflächlichkeiten, ne?
Ja, genau. Und da achte ich schon festes darauf, dass ich mich da auch nicht beteilige und, weil für das ist mir dann die Lebenszeit doch zu wichtig.
Hast du denn auch gemerkt, dass es da vielleicht Veränderungen so in deinem Freundeskreis gab? Also sind das jetzt vielleicht andere Menschen als vorher?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich hatte da auch während der Akuttherapie ein gutes Umfeld. Ich konnte auch immer wieder fragen, ob ich jemand holen kann. Und eben bis auf vielleicht jetzt so mal ein Gespräch, das ein bisschen ausartet, wie dann in diesem besagten Geburtstag. Habe ich wirklich sehr wohlwollende und gute Menschen um mich herum. Die sind auch geblieben, muss ich sagen, ja.
Das ist schön.
Da war ich auch immer sehr dankbar, dass ich mich auch darauf verlassen konnte.
Ja. Dagmar, genau. Du hast vorhin erzählt, dass du im letzten Jahr ja deinen Urlaub absagen musstest. Hast du das jetzt vor, nachzuholen?
Ja. Ja, das hole ich nach. Das habe ich jetzt schon gebucht.
Sehr schön.
Und genau, ja, das war mir auch sehr wichtig, weil das war wirklich für mich letztes Jahr sehr, sehr schwierig, dass ich die Reise absagen musste. Mhm. Und ich habe ja auch ein Fest geplant für meinen 50. Geburtstag. Das muss ich auch absagen. Und das habe ich jetzt beides jetzt wieder gebucht.
Ach, schön.
Also die Reise, die wird wieder stattfinden an meinem Geburtstag, dass ich dann im Heißluftballon über Kappadokien fliegen werde. Halt nicht meinen 50., aber meinem 50.
Ja.
Und die Feier, die hole ich nach im November, hole ich die nach.
Ach, schön.
Ja, genau.
Gibt es etwas, liebe Dagmar, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben kannst? Irgendeine Erkenntnis, die du jetzt aus der vergangenen Zeit gewonnen hast?
Ja, also ich möchte vielleicht sagen, dass so die Erkenntnis, die ich auch noch hatte, ist, dass später, das berühmte später, einfach nicht garantiert ist. Das mache ich dann irgendwann, das mache ich dann, wenn ich pensioniert bin oder wenn ich dann glücklich bin oder wenn ich dann jenen Partner habe oder jenen, keine Ahnung. Das ist einfach nicht garantiert und dass man wie die Sachen dann nicht wartet auf den besten Moment, sondern die Sachen macht und den Moment zum Besten macht, den es gibt. Ja. Weil niemand kann sagen, was morgen ist, niemand kann sagen, ob er gesund bleibt. Und ja, die Gesundheit ist wirklich das Höchste, also wirklich das Wichtigste, das man hat. Das habe ich jetzt auch feststellen müssen, weil auch so, ja, Dinge oder noch mehr Sachen oder noch ein schickeres Auto oder keine Ahnung, das sagt mir einfach gar nichts mehr. Oder auch eigentlich vorher war ich schon so ähnlich drauf, aber das hat sich noch verstärkt. Ich habe lieber Erlebnisse, die ich aber auch mache und nicht verschiebe auf irgendwann.
Ja, ganz großartig.
Ja, dass man auch Hilfe in Anspruch nehmen kann und soll und darf.
Ja.
Und nicht alles selber machen muss. Ja, das ist wichtig. Das musste ich auch lernen.
Ja, genau, aber das kann man lernen, ne? Man ist immer so gewöhnt, dass man alles irgendwie selbst so im Griff hat und so weiter. Aber ich glaube, wenn man so eine schlimme Diagnose kriegt und so eine schwere Zeit durchmacht, dann lernt man erstmal auch wieder, dass es total okay ist, Hilfe anzunehmen, Hilfe zuzulassen.
Ja, genau. Ja. Genau.
Liebe Dagmar, ich danke dir für dieses Gespräch, dass du deine Erfahrungen und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und eine traumhafte Reise dann zum Herbst hin.
Ja, danke schön.
Und ja, liebe Dagmar, mach's gut.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.